Jetzt mal da. Herzlich willkommen. Ein buddhistisches Zentrum der Karmakachu-Linie. Wir machen tibetischen Buddhismus und das wird man heute Abend besonders merken, weil wir uns heute Abend mit etwas sehr Tibetischem beschäftigen, mit der Praxis auf Buddha Diamantgeist und mit dem, dass am Donnerstag diese Woche der Jigme Rinpoche kommt und eine Einweihung in eben diesen Buddha geben wird in diese Praxis. Bevor wir da einsteigen, beginnen wir den Abend immer mit einer kurzen Übung mit dem, worum es eigentlich geht, nämlich mit unserem eigenen Geist. Und wir sitzen zum Zweck dieser Übung mit geradem Rücken, die rechte Hand ruht in der linken, die Daumen berühren sich leicht. Und wir üben, so wie der Buddha seine Schüler angeleitet hat, genau so. Beim Einatmen weiß der Übende, jetzt atmet er ein. Beim Ausatmen weiß der Übende, jetzt atmet er aus. Wir werden dabei auch andere Erfahrungen gewahr. Das sind Geräusche, Gerüche, Gedanken. Aber wir bleiben fokussiert auf den Atem. Alles andere darf sein. Die Aufmerksamkeit bleibt in jedem Augenblick von Atmen präsent. Und dann entspannen wir wieder. Der Abend heute führt ein in die Praxis auf Buddha Diamantgeist und ist sozusagen eine Vorbereitung auf die Einweihung mit Lama Jigmela oder Jigme Rinpoche, der am Donnerstag kommt. Vielleicht ein paar kurze Worte, wer ist Jigme Rinpoche und was ist eine Einweihung, und dann kümmern wir uns um Buddha Diamantgeist. Jigme Rinpoche ist ein hochverwirklichter tibetischer Lama, der schon seit vielen Jahrzehnten hier in Europa lebt und lehrt und vom Karmapa, dem Cheflehrer unserer Karmakachi-Tradition, sozusagen zum Generalvertreter für Europa ernannt wurde. Also er organisiert die Linie hier in Europa und ist sein direkter Vertreter. Und wir sind super froh, dass er hier ins Zentrum kommt. Das kommt nicht oft vor. Und das letzte Mal, dass es eine Einweihung gab hier im Zentrum, das ist das mindestens 5 Jahre oder so. Das kannst du dich erinnern, war die letzte? Also ewig lange. Das müssen schon fast schon 10 Jahre her sein. Was ist jetzt eine Einweihung? Eine Einweihung bedeutet, dass ein Lehrer diese Erfahrung von dem Buddha-Aspekt, um den es geht, vergegenwärtigt und die Schüler sozusagen einlädt, den Schülern möglich macht, an dieser Erfahrung teilzuhaben. Und durch die Fähigkeiten des Lehrers, durch das Kraftfeld, das er da aufbaut, wird es möglich, dass man so ein Erlebnis davon hat, wie ist Buddha Diamantgeist, was ist das für eine Qualität, wie ist man, wenn man Buddha Diamantgeist ist. Ja. Und da kommt es dann auf ganz verschiedene Faktoren an, wie man das erlebt. Das ist mit Tagesform und ob man Zwiebeln und Knoblauch gegessen hat oder wie gerade was im Geist vor sich geht oder ob da sehr viel Offenheit ist, ob da eine Verbindung mit dem Lehrer ist. Dann gibt es dass man tatsächlich das Gefühl hat, so wow, ja, also riesige Weite im Geist, Freude, Mitgefühl. Und speziell bei Buddha Diamantgeist so dieses Gefühl, egal was ist, es ist alles toll, weil der Geist es bringt. Also egal was geschieht, es ist alles der Geist, der mit sich selber spielt. Und egal was geschieht, es ist alles in Ordnung. Und es ist nicht in Ordnung, es ist toll, dass es das gibt. Also so, das ist so die Essenz von Buddha Diamantgeist. Und während der Einweihung überträgt der Lehrer diese Erfahrung auf die Schüler oder lädt sie ein oder weiht sie in dieses Kraftfeld ein, so kann man das nennen. Und es wird, das ist im Grunde eine lange, komplexe, geleitete Meditation. Wir meditieren gemeinsam mit dem Lehrer und im Laufe dieser Meditation passiert diese Übertragung. Und am Schluss kommt man dann noch persönlich zum Lehrer und kriegt einen Segen. Da kriegt man sozusagen wie so ein Siegel, wenn man diese Erfahrung gemacht hat, so oben noch so ein Klatsch, so ein Siegel drauf, so jetzt kannst du mit dem Buddha arbeiten. Na, jetzt ist er dein Freund. Und das ist einfach eine intensive, beglückende Erfahrung. Und insbesondere auch, wenn man sich für den Geist interessiert. Und deswegen sitzen ja alle hier. Ja, was ist es, was da durch die Augen guckt? Was ist es, was gewahr ist beim Atmen? Wenn man so eine Erfahrung macht von den Qualitäten, die dem Geist innewohnen, das ist einfach ein riesiger Schub für die Praxis, ein riesiges Vertrauen in die Qualitäten des Geistes. Das ist die Einweihung. Man drückt die Dankbarkeit dem Lehrer gegenüber aus. Sabrina hat mich darauf hingewiesen, es gibt da eine ganz traditionelle Weise, die Tibeter hätten gern unzählige Blumen verschenkt an ihre Lehrer, aber da wachsen nicht so viele auf 4.500 Metern. Und die haben deswegen so weiße Seidenschals, die sie dann opfern oder herschenken. Und da werden dann auch welche von da sein. Also wer in diese Tradition eintreten mag mit den Seidenschals, kann das tun. Aber man muss das nicht. Das ist halt tibetische Tradition. Es gibt viele andere Weisen, dem Lehrer Dankbarkeit, Respekt auszudrücken. Eine ganz traditionelle ist auch, dass man einfach ein Geschenk für den Lehrer macht. Wir haben die Preise niedrig gehalten, weil wir eben nicht nur die gut verdienenden Buddhisten hier bedienen wollen, sondern dass alle, die das interessiert, kommen können und teilnehmen können. Und früher hat man ganze Hände voll Gold den Lehrern geschenkt. Und die kaufen sich davon keine Ferrari, sondern die finanzieren die Arbeit damit, da geht ein Teil von in den Himalaya, um die Kachi-Klöster zu finanzieren und so weiter und so weiter. Das ist so der Rahmen der Einweihung. Bevor wir dann jetzt auf den Buddha-Diamantgeist kommen, gibt es zu Jigme Rinpoche, gibt es zu dieser Einweihung, zu dem Vorgang selber noch Fragen?
Braucht man denn die Zuflucht, um da dabei sein zu können auch?
Ja, das wird, Jigme Rinpoche wird vorher die Möglichkeit geben, Zuflucht zu nehmen. Es ist schon was ziemlich, wie soll man sagen, was ziemlich Fortgeschrittenes. Also es ist nicht einfach nur ein nettes Event mit einem Lama, sondern das ist schon eine Einführung in die Natur des Geistes. Und da braucht man den Schutz der Zuflucht. Das ist schon Voraussetzung. Also Zuflucht nehmen heißt, man wird Buddhist. Das merkt aber keiner außer man selbst und die Leute, die dabei sind. Man wird nicht in eine Liste eingetragen, man wird irgendwo Zwangsmitglied, man kriegt jetzt nicht einen Steuerabzug oder so, sondern Zuflucht heißt, man geht auf den Weg, man hat ein Ziel, nämlich Buddha werden, man hat Methoden, nämlich das Dharma, man hat Freunde, nämlich die Sangha, Freunde und Helfer auf dem Weg. Und solange man diese Orientierung hält, hält man die Zuflucht. Und wenn man irgendwann das Gefühl hat, man ist doch lieber woanders, bei den Christen ist man glücklicher oder ein Gott, mit dem man reden kann, mit dem kann man besser arbeiten, dann geht man dahin und man muss sich nirgendwo austragen, dann so offiziell, man kann den Segen der Zuflucht mitnehmen in jede andere geistige Richtung, die daran arbeitet, dass Menschen liebevoller, freudvoller und furchtloser werden. Also die Zuflucht ist kein Vertrag, an den man dann gebunden wäre in einem unfreien Sinne oder so. Die Methoden sind dazu da, dass das Leben besser wird und nicht schwieriger.
Und wenn man das am Donnerstag möchte, kann man einfach kommen und kurz vorher Bescheid geben.
Genau. Wir werden Rinpoche sagen, dass es möglicherweise Leute gibt, die Zuflucht nehmen. Kann ich ja jetzt schon mal fragen, weiß schon jemand, dass er am Donnerstag Zuflucht nehmen wird? Outet sich niemand? Man kann auch sozusagen testen, ob sich die Zuflucht gut anfühlt und hinterher kann man immer noch sagen, vielleicht lieber doch was anderes oder so. Also es ist nichts Gefährliches und nichts, was man was nicht reversibel wäre. Und man muss auch nirgendwo hingehen und was zurückzahlen oder so. Das ist okay. Ja. Ja, noch Fragen zu der Einweihung als solches? Dann, ja.
Ist das auf Deutsch oder ist das reine tibetische?
Also Jigme Rinpoche spricht Tibetisch und ein bisschen Englisch und die Lama Dzogne wird von Tibetisch auf Deutsch übersetzen.
Okay.
Ja.
Ja, ich habe schon erlebt, wo das bei Tibetisch war noch.
Also das wird auf Deutsch übersetzt und es geht, wie gesagt, durch verschiedene Schritte und Stufen und das wird alles gut erklärt. Er macht es ja für uns. Er macht es nicht, dass irgendein Buddha lächelt, sondern er macht es für uns.
Ja. Ja. Sollte man sich, wie jetzt nach dem Bodhisattva-Versprechen, den nächsten Tag besser freinehmen? Also geht das wieder bis spät in die Nacht?
Nee. Wir haben extra um 19 Uhr gesagt. Wir haben es bis 21 Uhr geplant und das dürfte reichen. Und Jigme Rinpoche selber will noch nach Rentschen-Ulm fahren. Da gibt er ja einen Kurs dann über Pfingsten. Ja. Und er wird nicht hier übernachten. Also er wird selber gucken, dass er zeitig fertig wird. Ne?
Okay.
Ja. Es wird voll werden. Es ist geraten, zeitig hier zu sein, damit man nah beim Lama sitzt. Ne? Und es wird voll werden. Also zeitig hier sein ist ein guter Tipp. Ne? Ja. Noch Fragen zur Einweihung? Ja.
Wann beginnt dann die Zuflucht oder geht es auch um 19
Uhr? Das ist auch um 19 Uhr, ja. Das wird er dann kurz machen. Also keine große, aufwendige Zufluchtszeremonie, sondern wird es kurz machen, ja. Schätze ich mal. Vielleicht macht das auch eine halbe Stunde lang, werden wir sehen. Ja. Aber in der Regel, vor einer Einweihung gibt es immer Zuflucht und das ist in der Regel dann so nicht eine große Sache. Ja. Okay. Dann sprechen wir über den Bruder Diamantgeist selber. So sieht er aus. Da oben hängt er. Nee, Quatsch, hier hängt er. Ja, so sieht er aus. Ich gebe das auch gleich rum. Er ist so eine fast transparente Buddha-Form in dieser Sambhogakaya-Form. Er sitzt normalerweise mit dem rechten Fuß, ist es da dargestellt? Da ist es nicht dargestellt, hier auch nicht. Nachher, wenn wir auf ihn meditieren, dann hat er den rechten Fuß so leicht rübergestreckt über Lotus und Mond, auf dem er sitzt. Er hat einen Dorje. Ich hole mal gerade einen, damit man das sieht.
Er hat einen Dorje, so ein Ding hier, ein Symbol für einen Diamant.
So senkrecht vor dem Herzen. Und eine Glocke in der linken Hand mit der Öffnung nach oben in der Hüfte. Und hat diese ganzen Bodhisattva-Merkmale. Diese fünfzackige indische Krone und das Haar, teils hochgebunden, teils frei über die Schultern. Ohrringe, Halskette, kurz und lange, Armreifen und fünffarbiges Tuch um die Hüfte. Und das alles sind Symbole für seine Qualitäten. Manchmal wird es erklärt mit den sechs Paramitas, wer es kennt. Man kann sich einfach vorstellen, unser Unterbewusstsein versteht es sofort und findet ihn gut. Ja. Das Aussehen ist aber gar nicht das Wichtige, sondern wofür er steht. Ich gebe das mal rum. Er steht für die dem Geist an sich innewohnende Reinheit. Und was bedeutet das? Alles, was wir beurteilen oder verurteilen, verurteilen wir aufgrund unserer Konzepte und Identifikation. Es geht schon los damit, dass man einen Körper hat, ist man schon identifiziert. Alles, was der Körper gerne hat, finden wir toll. Da wollen wir mehr davon. Alles, was der Körper nicht so gerne hat, finden wir doof. Da wollen wir weniger davon. Ja, und dann haben wir ein Ich, das irgendwie sich identifiziert mit einem Namen, mit einer Steuernummer, mit einem Beruf, mit einem Abschluss, mit allen möglichen Features. Und dieses Ich hat auch so seine Vorlieben. Alles, was das Ich unterstützt, was es pampert, was es bedeutender, größer dastehen lässt, findet es sich toll. Alles, was das Ich bedroht, angreift, doof aussehen lässt, findet es sich doof. Und so kommen so unsere Schubladen zustande, mit denen wir die Welt erleben. Dann haben wir noch Menschen um uns rum und da ist es genauso. Die Menschen, die uns irgendwie gut tun, die uns mögen, die uns pampern, die uns besser aussehen lassen, besser dastehen lassen. Da haben wir ein gutes Verhältnis dazu. Alle, die uns herausfordern und so weiter, die schwierig sind für uns, da haben wir ein komisches Verhältnis dazu. Und das alles ist Gemache von unseren Identifikationen und Konzepten und es ändert sich. Ja? Also was wir gerne essen, ändert sich im Leben. Oder wenn wir dann erfahren, die Schokolade, die wir so gerne essen, dafür müssen Kinder in Afrika Sklavenarbeit leisten, dann schmeckt sie schon nicht mehr so gut. Ja, oder wenn wir erfahren, was weiß ich, wir Männer, irgendein bestimmtes Gewürz würde die Liebesleistung zerstören, dann schmeckt uns dieses Gewürz überhaupt nicht mehr, ja, obwohl es vorher so lecker war oder was auch. Ja. Oder jemand, von dem wir dachten, der wäre richtig nett, da erzählt uns jemand, der hätte in unserem Rücken über uns gelästert, dann finden wir den plötzlich überhaupt nicht mehr nett, sondern total doof. Ja. Also das, was wir mögen und nicht mögen, ist nicht absolut. Das hängt immer von irgendwas ab. Es ist nicht an sich gültig. Es ist relativ. Ja. Es ändert sich im Laufe des Lebens. Es kann sich von einer Minute auf die andere ändern. Und die Frage ist, das verschleißt uns. So dieses Beurteilen, Verurteilen, ständig mit den Urteilen up to date bleiben, ständig sozusagen sicher sein zu müssen, dass man mit dem Urteil richtig liegt, dass man die richtigen Leute mag und dass man ja auch das Richtige, das Korrekte, das gesunde Essen auch noch nachhaltig und biologisch hat und ja nicht das Falsche. Ja, und ja, immer alles richtig machen, das strengt an, das verschleißt und es bringt nicht so viel Glück. Ja. Wenn wir gucken, wann es uns gut geht, dann geht es uns dann gut, wenn wir nicht beurteilen müssen, wenn wir mal nichts irgendwie einordnen müssen, sondern wenn wir so entspannt sind, dass das, was geschieht, einfach geschieht und fließen kann, ohne dass wir es irgendwie in die Hand nehmen und ändern müssen. Ja? Also so ja, ein Abend nach getaner Arbeit, alles ist erledigt, nichts ist offen geblieben und dann spielen die Kinder da und man sitzt da beim Feierabendbier oder Kaffee oder bis man auch abends zum Feierabend genießt und einfach das Spiel der Kinder beobachten, ohne dass man beteiligt ist und einfach alles ist in Ordnung, so wie es geschieht. So dieser entspannte Zustand, das ist einer, der sich einstellt, wenn wir dieses Beurteilen und dieses Festhalten und irgendwas wollen oder irgendwas nicht wollen und da ständig mit beschäftigt sein, wenn wir das loslassen können. Das tut einfach gut. Ja, wenn man sich und die Welt so anschaut, als hätte es die ganze Zeit nur als Theater gespielt, als wäre es die ganze Zeit nur ein riesiges Filmset gewesen. So, und jetzt ist die Klappe zu und der Film ist drin, der Take ist gemacht und man braucht jetzt gar nichts mehr ernst nehmen, einfach laufen lassen. So, ne, so dieser Zustand, der ist entspannt. Und nicht nur das, wir machen alles Mögliche, wenn wir urteilen, wenn wir an irgendwas festhalten, wenn wir irgendwie was wollen oder nicht wollen, wir handeln. Und wir glauben, dass wir das, was wir da tun, richtig tun, um glücklich zu werden. Und leider ist es nicht immer sehr klug. Leider verursacht das, was wir tun, Leid für andere und manchmal sogar für uns selber. Weil wir nicht durchschauen, was wirklich, wirklich hilft, weil wir eine Situation falsch eingeschätzt haben, weil wir Opfer unserer Beurteilung geworden sind, weil da Emotionen aufkamen. Ja, jemand, den finden wir doof und dann sagt er auch noch was Doofes und bombs landet unsere Faust plötzlich auf seinen Kiefer oder so, ja, oder irgendwas anderes. Ja. Und oder irgendeine Situation, die Leute reden und dann fällt einem ein, oh, über den weiß ich ja auch, was ganz schlecht ist und dann erzählt mir das und plötzlich hat der seinen Ruf total versaut und hinterher denkt man sich, oh, das hätte ich vielleicht doch besser für mich behalten oder so. Ja, 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 Luft reinlassen ist, glaube ich, gut. Ja, ja, gerne die Fenster kippen und so viel Luft rein wie möglich. Es ist mit der Wärme verbraucht sich die Luft auch schnell. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Und aus buddhistischer Sicht hinterlässt das, was wir denken, sagen und tun, die ganze Zeit Spuren im Geist. Da schleifen sich Gewohnheiten ein und das, was wir an Leid und an Glück verursachen, hinterlässt Ursache-Wirkungskomplexe in unserem Geist. Alles, was wir anderen tun, kehrt irgendwann zu uns zurück. Alles, was wir anderen tun, bleibt sozusagen als Eindruck in unserem Geist und kommt irgendwann als Erfahrung wieder hoch. Das kennt man unter dem Stichwort Karma. Ja? Karma ist nicht ein Ding, es ist auch nicht sozusagen eine Festplatte, auf der irgendwas gespeichert ist. Karma wird verglichen manchmal mit einem Kornspeicher, einem Getreidespeicher. Da sind lauter Samen drin und die sind alle aktiv. Da ist alle, das in jedem von diesen Samen geht es vor sich. Die sind lebendig. Und unser Unterbewusstsein, unser sehr tiefes Unterbewusstsein enthält alle die Eindrücke aus früherem Reden, Denken, Tun. All das, was wir so in die Welt geschickt haben, das ist in unserem Unterbewusstsein wie solche Samen drin. Und wenn die richtigen Bedingungen kommen, dann poppen die hoch als Erfahrung. Ja, so wie mit dem Weizen, der im Getreidesilo ist, wenn der dann ausgesät wird, wenn da Feuchtigkeit und Licht und Wärme zusammenkommen, dann poppen die Samen auf und dann entsteht es. Und eigentlich, das, was wir jetzt gerade erleben, ist das Aufpoppen von früheren Erfahrungen, von früheren Reden, Denken und Tun, bis dann in den Geist gespeichert wurde und jetzt hochkommt. Du hattest vorhin so ein Beispiel genannt, es gibt Menschen, denen geht es überhaupt nicht gut und welches Potenzial haben die denn daran zu arbeiten an sich, damit es ihnen besser geht. Ne? Dass wir jetzt hier sitzen und uns für eine Lehre interessieren, uns zu befreien, unseren Geist zu befreien, dass wir die inneren und äußeren Bedingungen haben, so eine Lehre zu praktizieren, ist Ergebnis von dem, dass wir früher mal irgendwas richtig getan haben, was den Geist angeht, dass wir uns dafür interessiert haben, dass der Geist offen ist, dass wir uns dafür interessiert haben, dass Mitgefühl dem Geist an sich innewohnt, dass wir so die richtige Richtung genommen haben, über uns und die Welt zu denken und dann zu reden und zu handeln. Also es ist schon ein Ergebnis von früherem Denken, Reden und Tun. Umgekehrt genauso, wenn wir auf dem Weg hierher im Stau gestanden haben, geschwitzt, gelitten haben, in der Straßenbahn es nach allen möglichen fantastischen oder unfantastischen Dingen gerochen hat, ja, wenn uns jemand auf die Füße getreten ist, ein Hund gebissen, ein Elefant getreten, weiß der Himmel was, auch das sind, wie soll man sagen, Ergebnisse von früherem Denken, Reden und Tun. Alles, was wir jetzt erleben, hat seine Ursachen. Ja, und alles, was wir jetzt denken, reden und tun, erzeugt wieder Ursachen. Und Diamantgeist steht dafür, dass der Geist an sich, die Weite des Geistes an sich, davon völlig frei ist. Ja, die Weite, der Raum des Geistes ist einfach nur Offenheit. Und die ist völlig problemlos. Da ist nichts kaputt dran, da ist nichts zu klein, zu groß, da ist nichts schmerzhaft dran, da ist nichts zu blau oder zu grün. Diese Offenheit ist an sich nur offen. Dafür steht Buddha Diamantgeist. Diese Offenheit ist an sich rein, weil frei von irgendwelchen Konzepten, Beurteilungen, Verklammerungen, von irgendwas zu erwarten oder zu befürchten. Buddha Diamantgeist symbolisiert das dem Geist innewohnende, offene Reinsein. An sich ist alles in Ordnung. Wenn man alles, was wir jetzt erleben, als riesigen Film sehen würde, dann gibt es nichts, was richtig schlimm ist. Weil natürlich braucht man im Film auch einen, der mit einer Waffe rumhantiert und Leute bedroht und rumschießt, weil sonst ist der Film langweilig. Ja? Und natürlich braucht man im Film irgendeine Fabrik, die abbrennt und riesige Wolken. Was macht man da alles für Tricktechnik, damit es so aussieht? Ja? Ja? Wenn alles das Spiel des Geistes mit sich selber ist, dann ist nichts an sich schlimm, sondern alles, was geschieht, zeigt die Möglichkeiten des Geistes. Und dieses Ruhen in der Weite, ohne irgendwas persönlich zu nehmen, ohne an irgendwas mit Konzepten, mit Anlehnungen, mit irgendwas zu haften, das ist die Qualität von Buddha Diamantgeist. Ja, als würde einer hier plötzlich reinkommen, Klappe, ihr habt toll gespielt, so, jetzt ist Feierabend, jetzt könnt ihr entspannen. Ja. So, dieses in der Weite, in der Entspannung ruhen, in dem das alles gut ist, das ist Buddha Diamantgeist. Und das kann man sich zunutze machen als Praxis, wenn man sich mit dieser Qualität identifiziert. Und so arbeiten wir ja im tibetischen Buddhismus, wir identifizieren uns mit den Qualitäten im Geist. Ich habe vorhin gesagt, der Geist ist an sich offen und weit. das ist nicht nichts. Das ist nicht ein schwarzes Loch. Das ist nicht sozusagen ein dunkles All, sondern offene Weite bedeutet zu allem fähig und an nichts gebunden. Zu allem offen, aber zu nichts verdammt. Alles ist möglich, aber nichts muss. Und wir kennen diese Erfahrung von grundlegender Offenheit, die nichts muss. Nämlich, wenn wir wirklich, wirklich lieben. Nicht, wenn wir verliebt sind. Ja, nicht, wenn wir was zurückerwarten. Ja, nicht, wenn für jeden Schokoladenpudding, den wir kochen, wir eine halbe Stunde Fußmassage als Gegenleistung erwarten. Sondern die Liebe, wo wir wollen, dass es anderen gut geht. Ja, die Liebe, wo wir einfach uns freuen, wenn es anderen gut geht. Ja, das ist so diese, wo wir spüren, dass diese Offenheit im Geist voll von Qualitäten ist. Dass das sich gut anfühlt. Ja, dass das befreiend ist. Dass das beglückend ist. Ja, wenn wir in dieser Weite von Liebe, die nichts will, außer sich freut, wenn es anderen gut geht und die da hilft, dass es anderen gut geht, dann sind wir dann sind wir froh und wir müssen nicht irgendwie was haben oder anders haben oder so, sondern wir sind entspannt. Oder ein anderer Zustand, Furchtlosigkeit. Also wenn wir nichts, also wenn es richtig gut ist, wenn alle Schwierigkeiten weit weg sind, wenn wir einfach entspannen können, es kann nichts passieren. So, das ist auch so ein Moment von in der Offenheit, die Offenheit genießen, im Offensein ruhen. Ja. Und es gibt noch viele andere Qualitäten, die hier in bunten Farben an den Wänden hängen. Tara symbolisiert das dem Geist innewohnende, schützende und gewährende Wohlwollen. Das ist auch so was, wo es uns gut geht, wenn wir im schützenden und gewährenden Wohlwollen aufgehen. Ja, das ist die Qualität von Tara. Oder hier Buddha, liebevolle Augen, das ist eben, was ich vorhin meinte, die Liebe, die nichts will, sondern die sich einfach freut, wenn es anderen gut geht. Was haben wir noch für Idams hier? Ich glaube, das sind sie im Augenblick. Naja, und eben Buddha Diamantgeist, die dem Geist innewohnende Reinheit. Gibt es zu dieser Qualität von Buddha Diamantgeist Fragen, Ergänzungen, Vertiefungen, Proteste, Widersprüche? Ehrenerklärung, Patientenverfügung.
Das erinnert mich an einen Rabbi, der hat mal gesagt, also der hat einen Mann am Fluss beobachtet, wie er gefischt hat. Dann hat er diesen Fisch gefangen und dann hat er ihn ausgeweidet und ausgenommen, hat ihn dann gekocht und gegessen. Und dann hat der Rabbi ihn gefragt, ja, warum isst du den Fisch? Und er hat gesagt, ja, ich liebe Fisch. Er sagt, wenn Liebe für dich bedeutet, etwas zu fangen, zu töten, auszunehmen, zu kochen und zu essen, dann, das kann ja nicht sein. Er hat gesagt, du liebst dich selber. Denn Liebe ist immer etwas, was man gibt, das nicht etwas, was man nimmt. Mhm. Und das ist vielleicht auch das richtige Ding. Mhm. Die Frage bei Partnerschaften ist ja immer, ob der andere mich liebt
oder nicht. Anhaftung oder wirklich
Liebe. Und dann kommen immer so auch bei der Frage, warum liebst du mich, kommen ja eigentlich immer dann solche Sachen, ja, du bist immer für mich da und das. Mhm. Das ist das, was ich bekomme.
Mhm. Ja.
Aber das macht ja in dem Sinne nicht die Liebe aus, sondern was ich gebe.
Also das kennen alle spirituellen Traditionen, dass man unterscheidet zwischen Anhaftung oder ich nenne es Vertragsliebe und Liebe. Also dem, wo man will, dass es allen gut geht. Das kennen alle spirituellen Traditionen, den Unterschied. Kennen auch in der Philosophie den Unterschied zwischen Begehren und Lieben. Also der in dem Fall war also der Fisch Objekt der Begierde und nicht der Liebe.
Ja, und an dem Punkt denke ich halt immer, wenn man mich jetzt fragen würde, also wenn ich wirklich eine Person habe, die ich liebe, dann würde ich nicht hingehen, weil du das und das tust und für mich da bist, sondern sage ich immer, weil alles, was ich hergebe, alles, was ich tue, dass ich weiß, dass es einen richtigen Ort, einen richtigen Platz ist und das, dadurch geht es mir gut.
Ja. Wir haben hier heute vor einer Woche Trinle Rinpoche hier gehabt, der just um die Zeit dann das Bodhisattva-Versprechen mit uns zusammen hier zelebriert hat. Und da geht es nicht nur um Menschen, sondern um alle fühlenden Wesen. Ja, also als Buddhisten erleben wir die gleiche Liebe, wenn da ein Tierchen die Wand entlang krabbelt. Auch dieses Tierchen will Leid vermeiden und Glück erlangen, genauso wie wir. und die Haltung gegen, und das ist, was im Bodhisattva-Versprechen besonders ist, man schließt kein fühlendes Wesen aus der Liebe, man schließt sie alle ein, ausnahmslos alle fühlenden Wesen. Das ist groß.
Ja. Mir fällt es gerade schwer, ihm eine spezielle Qualität zuzueignen. Tara ist ja ziemlich simpel und generiert sich natürlich auch. Also da kann ich sagen, okay, dafür steht der. Aber jetzt
Reinheit.
Der Mindgeist ist es, ja, aber diese Reinheit ist doch das Grundprinzip von jedem, oder?
Also
von jedem.
Ja, der Gag ist, dass diese Qualitäten sozusagen alle miteinander zusammenhängen. Sie drücken grundlegend die Offenheit aus und das ist wieder eine Konzeptualisierung, wenn man sagt, jetzt ist es Reinheit, jetzt ist es Liebe. Der Punkt ist, dass wir aus einem Konzept machenden Zustand noch nicht voll in das so springen können, in Zustand jenseits der Konzepte. Und dafür nutzen wir Methoden. Und da heißt es aber, eins verwirklicht, alle verwirklicht. Eins erkannt, alle erkannt. Also wenn man Diamantgeist verwirklicht, dann ist da kein Unterschied zwischen Reinheit und Liebe und Wohlwollen und Schutz und so weiter. Ja, da ist da kein Unterschied. Das siehst du richtig.
Also quasi wie ein, ist jeder so quasi ein eigener Weg zur selben Stadt.
Genau, ja, genau. Ja, so kann man sagen. Und er hat also die Qualität von Reinheit in der Praxis wird anders erlebt als die von Liebe. Das werden wir aber gleich ausprobieren. Man nutzt ihn für was anderes. Man nutzt ihn, um sich zu deidentifizieren von den ganzen karmischen Klumpen im Unterbewusstsein. Aber das kommt gleich, ja.
Vielleicht müsste ich selber noch ein bisschen auf das Gegenteil von Reinheit eingehen. Also von was reinigt man sich oder was wird gereinigt? Oder was ist das, oder was ist das Unreinigung oder so? Dass das einfach ein bisschen klarer wird.
Macht man eigentlich gar nicht, dass man so in die Details geht, auch in der Praxis dann nicht. Wir wissen, dass wir unheilsam gehandelt haben. Alles, was anderen Leid verursacht hat, war doof. Es hinterlässt Leid in der Welt und Spuren in unserem eigenen Geist. Und beides ist doof. Und wenn wir das nicht irgendwie bearbeiten, und das kommt dann nachher, wie wir das mit Diamantgeist bearbeiten, gibt noch andere Methoden, aber Diamantgeist ist eben jetzt die, über die wir heute reden, dann wird uns das irgendwann cashen und dann leiden wir. Natürlich gibt es jetzt da sehr lange Auflistungen im Mahayana, die 10 unheilsamen Handlungen und so weiter, aber im Grunde sind wir hier alle so zivilisiert, dass wir gut unterscheiden können zwischen Glück oder Glück verursachen oder heilsamen Handlungen und Leid verursachenden Handlungen. Ganz kurz könnten wir es vielleicht mit den 5 Shilas, also den 5 Ratschlägen für heilsames Handeln zusammenbringen. Nicht töten, sondern Leben schützen. Nicht stehlen, sondern großzügig sein. Achtsam kommunizieren, das heißt ehrlich und aufrichtig und unterstützend und wahrhaftig. Sich nicht berauschen und mit Sexualität Freude stiften und kein Leid. Das sind so die 5 Grundratschläge von Buddha für ein zivilisiertes Leben. Und wir alle wissen sofort Situationen aus unserem Leben, wo wir das zwar wussten, aber wo die Emotionen stärker waren, wo uns irgendwas getrieben hat, nicht heilsam zu handeln, sondern wo wir Leid verursacht haben. Und meistens tut es uns sogar leid hinterher. Ja.
Und das ich habe jetzt weniger eigentlich so diese einzelnen, ich habe eher so dieses Bild, dass dass diese Unreinigung eigentlich so was Oberflächliches ist und eigentlich nicht das Wesentliche ausmacht. Und dass es eigentlich darum geht, diese Schleier einfach wegzuwischen, dass dahinter das, das klare.
Ja, das machen wir gleich dann, wenn wir mit Buddha Diamantgas üben. Das, genau das passiert dann. Ne? Ja. Aber speziell geht es darum, diese karmischen Eindrücke rauszureinigen aus dem System. Dafür dient die Methode, aber das kommt dann gleich. Ja. Noch Fragen zum Buddha Diamantgeist?
Ja, was zu der Entstehung, also wie der in die Welt kam, der trifft übrigens alle. Jeder muss. Das ist mir nicht klar. Waren das Visionen von Meistern oder
Nee, bei Buddha Diamantgeist kenne ich jetzt keine Geschichte dazu. Also vielleicht wird einem erzählt, aber mir wurde noch keine übertragen. Ja, das ist so die Frage, ja. Also klar, diese Form ist irgendwann entstanden und so weiter, aber diese Qualität ist nicht irgendwann entstanden. Die legt den Geist an sich inne.
Die Qualität ist klar, aber eben diese ganzen Attribute und wie der halt aussieht und so.
Ja, der sieht so aus, weil in Indien die Könige so aussahen.
Ja?
Der sieht so aus, weil in Indien die Könige so aussahen. Das sind so die traditionellen Merkmale der indischen Adligen. Ne? Und damit will man so halt eine besondere Qualität ausdrücken.
Ne? Aber ich höre raus, bei anderen Vedams gibt es durchaus so Geschichten.
Also bei der Tara zum Beispiel, ja, da gibt es eine Geschichte dazu. Bei Chenrezig, da gibt es keine. Doch, da gibt es auch eine Geschichte. Aber beim Diamantgast wurde mir jetzt keine übertragen. Also man kann ja mal nachgucken, ob man was findet. Aber ich kenne jetzt keine, speziell mit der Form, mit der wir hier praktizieren, kenne ich jetzt keine. Mhm.
Ja. Falls relevant, zu welcher Familie gehört ihr?
Diamant. Diamantfamilie, ja.
Okay.
Ja. Gut, dann gucken wir uns die Praxis auf Bruder Diamantgast an. Also was macht man mit dem im tibetischen Buddhismus? Der gehört mit zu den vier vorbereitenden oder grundlegenden Übungen im sogenannten Löngdro. Da ist er die zweite der vier vorbereitenden Übungen. Und auch sonst wird viel mit Diamantgeist praktiziert. Immer wenn es darum geht, so diese karmischen Klumpen aus dem System loszuwerden. Also alles, was man an früheren Gedanken, Worten und vor allem Taten so im Unterbewusstsein drin hat an Knoten, das wird mit der Praxis auf Buddha Diamantgeist rausgereinigt. Und das tut. Und man staunt, dass das tut. Wie kann Karma einfach aufgelöst werden durch eine Meditation? Erstmal liegt es am Karma und zweitens liegt es an der Meditation. Fangen wir beim Karma an. Karma ist kein Ding. Ja, da liegen nicht irgendwelche schweren Bleikugeln in unserem Unterbewusstsein, die da substanziell wären, sondern Karma entsteht aus Identifikation. Karma entsteht aus Konzepten. Und solange wir identifiziert sind, klebt es da dran. Und wenn wir nicht mehr identifiziert sind, wenn wir Zustände jenseits von Konzepten erleben, dann hat das Karma sozusagen keine Klebkraft mehr. Das kann sich nicht festhalten. Und tatsächlich, das löst sich einfach auf. Das fällt nicht woanders hin. Ja, es kriegt nicht jemand anders ab. Ja, es ist einfach weg. Und es geht, weil Karma leer ist von Eigensein. Genau wie alles andere auch. Es ist, alle Phänomene sind leer von Eigensein. Die Konzepte sind leer. Identifikationen sind letztendlich leer. Und das, was da in unserem Unterbewusstsein an Ursachen gebrodelt, so vor sich hin köchelt, ist auch leer von Eigensein. Also wenn irgendjemand ein Tier am Straßenrand länger leiden lässt, nach dem Motto, der soll jetzt noch sein Karma abbauen und noch kräftig Schmerzen haben, bevor er stirbt, ist nicht die buddhistische Idee. Ja. Also Karma ist nicht Schicksal, Karma muss man nicht abtragen. Ja. Es gibt elegantere Wege, als das Karma abzutragen. Ja. Also das hat kein Eigensein, das kann sich tatsächlich auflösen, wenn man die richtigen Methoden verwendet. Und jetzt kommen wir zu den Meditationen. Ganz generell gilt, dass sich negative Eindrücke im Geist sowieso nur so lange halten können, wie nicht eine Übermacht von positiven Eindrücken da ist. Also die allereinfachste Art, Karma zu bereinigen, wäre, was man die vier Kräfte nennt. Man sieht ein, dass man unheilsam gehandelt hat, dass man Leid verursacht hat und bereut. Das ist die erste Kraft. Zweitens, man wendet sich ab davon, man verspricht, man will nie wieder unheilsam handeln. Ja? Und klar wird es wieder passieren, aber beim nächsten Mal ist man dessen schon gewahr. Und man ist noch im Handeln, dessen man sich gewahr wird, aber man stoppt früher und beim nächsten Mal ist es schon, dass man vor dem Handeln gewahr ist. Und so stufenweise hört man auf, negativ zu handeln. Das wirkt tatsächlich. Man verspricht, von jetzt an positiv zu handeln und tut es dann auch. Ja? Also man nimmt sich vor, in der Situation, die sich anbietet, den Wesen Glück zu bringen. Und man wird immer wacher für die Situation und man findet Freude darin, die wahrzunehmen. Und man sieht plötzlich, Liebe ist wahrer als Zorn. Ja? Man sieht plötzlich, Liebe wohnt dem Geist an sich inne. Wenn man in den Situationen mitfühlend ist und auf die Wesen hin heilsam handelt, das tut gut, den Wesen und einem selber. Ja. Und man merkt dann schon, das Leben wird leichter. Und man verwendet Methoden, und da gibt es dann im Mahayana verschiedene Methoden der Meditation, und hier im Vajrayana nehmen wir halt diese Diamantgeist-Meditation. Und die geht so, dass wir uns diesen Buddha-Diamantgeist oberhalb unserer Köpfe vorstellen, so lebendig wie möglich, und dass wir mit ihm reden. Wir verwenden diese vier Kräfte. Ja? Wir versprechen dem Buddha-Diamantgeist, also wir haben blöd gehandelt, das war richtig doof, tut uns leid, wollen wir nie wieder tun, wir wollen stattdessen heilsam handeln und bitte reinige diesen ganzen Schlamassel aus unserem System raus. Und dann hört er das und er lädt alle Buddhas ein zu helfen, strahlt Licht aus, lädt alle Buddhas ein, alle Buddhas folgen der Einladung, verwandeln sich selber in Form von Diamantgeist. Da kommt das, was du gesagt hast, sie sind ja alle nicht verschieden voneinander, die Qualitäten. Sie kommen riesig wie Berge und ganze Gebirge, klein wie Staubkörner und schmelzen in Buddha-Diamantgeist oberhalb unserer. Er ist dann die vereinigte, reinigende Kraft aller Buddhas und aller Bodhisattvas. Und dann legt er los. In der Mitte seines Lichtkörpers auf Herzenshöhe ist ein Hung. Das sieht so aus, allerdings weiß und so fein wie mit einem Haar gemalt. Und wenn man das zu kompliziert findet, dann macht man sich einfach H-U-N-G, geht auch. Also der Buddha ist frei von Tibetisch oder Deutsch oder Latein oder was auch. Der versteht es. Ja, wenn da H-U-N-G steht, wirkt es genauso. Und um dieses Hung herum entsteht eine Spirale des hundertsilbigen Mantras. Das werden wir dann gleich miteinander üben. Ich habe es auch dabei, dass man das noch nicht gleich auswendig lernen muss. Das können alle ablesen. Das ist das Diamantwegs, das Diamantgeist-Mantra. Und dieses hundertsilbige Mantra, das rezitiert man dann. Und währenddessen, während man das rezitiert, dreht sich dann diese Spirale um das Hung herum im Uhrzeigersinn. Und sie ist gegen den Uhrzeigersinn gedreht. Das heißt, wenn sie sich im Uhrzeigersinn dreht, dann sieht es so aus, als würde so nach was nach außen kommen. Und da kommt es nach außen. In dem Hung, das da so draufsteht. Und in der Spirale, die sich dann dreht, entsteht reinigender Nektar. Und das kann man sich jetzt auf die wirksamste Weise vorstellen, wie man sich denken kann. Dieser reinigende Nektar hat überirdisch tolle Qualitäten. Der reinigt alles und vor allem Karma. Ja, er hat einen überirdisch tollen Duft und da sind lauter kleine so Mikrodorches drin, die auch hartnäckiges Karma reinigen können und rauskratzen und so weiter. Und während wir das Mantra rezitieren, füllt sich der ganze Buddha-Diamantgeist oberhalb unserer mit dieser reinigenden Flüssigkeit. Und dann ist er so voll, dass die irgendwo hin muss. Und er sitzt dann so mit dem rechten Zeh über Lotus und Mond. Und dann tritt diese Flüssigkeit aus dem rechten Zeh und läuft hier oben auf unseren Kopf. Und tibetische Buddhisten stellen uns vor, wie da so eine innere Plus-Minus-Achse durch uns durchläuft. So vier Finger unterhalb des Nabels der untere Pol und direkt unter der Schädeldecke der obere Pol. Und man stellt sich vor, wie dieser Nektar durch die Schädeldecke durch in diesen Kanal läuft. Und da gibt es dann so fünf Stellen, wo sich das verteilt auf 72.000 weitere Kanäle durch den ganzen Körper, wie unser Bewusstsein über den Körper verteilt ist. Und dieser Nektar geht da rein und drückt alles Negative raus. Also der geht da durch diesen zentralen Kanal, durch die zwei Nebenkanäle wieder hoch in die 72.000 Nebenkanäle. Und was da auch alles an karmischen Eindrücken sitzt, ja, was man im Leben an Ohrfeigen verteilt hat, an Fußtritten, das sitzt halt in Hand und Fuß, das geht raus. Was man mit Körperrede und Geist je begangen hat. Die Poren der Haut öffnen sich, die Fußsohlen öffnen sich, die unteren Körperöffnungen und das ganze Waschwasser drückt mit Kraft raus aus allen Poren, verlässt uns. Die Erde unter uns öffnet sich, nimmt es auf. Und da kommt so viel Nektar, dass es sogar nach außen an uns runterläuft und es wäscht von innen und außen die ganze Zeit. Und nichts kann sich da halten. Ja, also das ganze Karma wird aufgelöst, wird durchgeweicht und die hartnäckigen Krusten vom Karma werden mit den Dorches rausgekratzt und was da müffelt, wird durch die duftende Flüssigkeit gereinigt und es geht raus. Man stellt sich das wirklich vor, wie wartende karmische Krankheiten als Blut und Eiter einverlassen, schlechte Taten als schwarzer Rauch, Tinte, alles Mögliche. Im Originaltext heißt es sogar, komische Vorstellungen, Identifikationen, Konzepte, die gehen so als komische tote Insekten aus uns raus, so, ne, die wegfließen. Ne? Die Erde unter uns nimmt das alles auf. Und wenn man das Gefühl hat, man hat enorme karmische Schulden bei irgendwem, die kommen alle an, die nehmen das Waschwasser, die nehmen, was ihnen gehört, die kriegen den Segen vom Nektar noch dazu und gehen zufrieden in alle Richtungen. Und man muss sie nie wiedersehen. Ja. Und das ist tiefenpsychologisch enorm wirksam, diese Vorstellung. Ja. Während das Mantra läuft, diese volle Reinigung. Und man denkt nicht nach, was habe ich da getan, was habe ich da getan. Man ist voll auf den Buddha, auf diese Reinigung und auf das Befreitwerden von den negativen Eindrücken. Der Körper wird immer leichter, so das, was wir als Ich verstehen, wird immer freier. Und auch das Ich, so dieses Kleben am Ich, fängt an, sich aufzulösen, wird rausgespült. So unsere Vorstellung, wer wir sind und was wir zu sein haben oder nicht zu sein haben oder was toll oder doof an uns ist, das fliegt alles mit raus. Und stattdessen wird einfach offen, das Gewahrsein offen. Ja.
Ja. Wie war das mit dem rechten Zeh? Ich habe das nicht verstanden. Er sich was aus dem rechten Zeh.
Der sitzt so ja über uns mit dem rechten Zeh über Lotus und Mond und es kommt dann aus dem rechten Zeh raus. Aber so wichtig ist es auch nicht, ob es jetzt der Zeh ist oder der ganze Fuß. Nee,
es war mir nur, erst ist es noch da oben und dann...
Es kommt aus seinem rechten Zeh. Der sitzt ja über uns, ne? Und kommt dann durch uns und über uns durch und läuft dann durch. Und das Mantra ist kraftvoll. Ja? Also das werdet ihr erleben nachher, wenn wir es dann üben. Das hat Power. Und wir machen auch nicht so viele davon. Normalerweise soll man das machen, wenn man die Einweihung hat. Man darf in Erwartung der Einweihung, alle sind in Erwartung der Einweihung, dann darf man es machen. Dann darf man das auch miteinander teilen und üben. Dann geht es, aber so fürs erste Mal wird nicht empfohlen, mehr als 20 oder 25 von dem Mantra zu machen. Und die 100 Silben sind auch schon das. Also das 20 davon, da sind wir ein paar Minuten dabei. Ja. Man wird immer freier und tatsächlich während des Nöndro wird man dieses Mantra 111.111 Mal machen. Hört sich schlimmer an, als es ist, weil diese Praxis ist richtig schön. Also so das Ablassen, das Abladen von all dem Schissdreck, das fühlt sich richtig gut an. Also man wird frei. Es ist so, als würde man Tonnen von blödem Gepäck, das nichts nutzt, aber nur schwer ist, als würde man das alles abwerfen und ab jetzt ohne weitergehen. Und es ist ohne viel schöner. Ja, also und es gibt Beschreibungen in den Texten, dass wenn man das in dieser Form macht mit den 100.000, woran man merkt, dass es wirkt. Ja, also man träumt zum Beispiel, dass man stundenlang irgendwo auf dem Klo sitzt und einen alles verlässt, was nicht in den Körper gehört. Ja. Man erlebt, dass einen irgendwie komische Tiere verlassen, verschwinden, alles Mögliche. Man erlebt, wie weiße Substanzen einen auffüllen und alles ersetzen, was nicht rein ist und so weiter und so weiter. Und das passiert mit Leuten heute noch, nach 2000 Jahren oder 1000 Jahren, die wir diese Texte haben, passiert immer noch das Gleiche, dass das im Unterbewusstsein so arbeitet. Ne? Und es ist ein Riesengeschenk, diese Praxis. Ja, also so das, was man im Leben, man kommt ja nicht ohne Drama durchs Leben. Man hat dieses Ich und man hat die Gefühle und man baut Scheiße. Und das hinter sich lassen zu können, das nicht mehr mit sich rumschleppen zu müssen, das ist wirklich riesig hilfreich. Man reinigt sich und nachdem man diese Zahl von Mantras, jetzt bei uns werden es gleich 20, 25 sein, nachdem man die durch hat, erlebt man sich als völlig rein, wie so eine Schale oder eine Vase aus Kristall. Und dann schließen sich die Poren und die Körperöffnungen, die Erde schließt sich. Und dann macht man ein kurzes Mantra. Om Bensa Sato Hung heißt es. Und das macht man eine Male lang. Und währenddessen fließt der Nektar weiter. Und man füllt sich mit diesem Nektar von unten nach oben auf. Bis dann etwas davon oben sogar übertritt und den Fuß von Diamantgeist berührt. Und dann ist fertig mit Nektar, dann ist man mit den Mantras durch und dann bittet man Buddha Diamantgeist nochmal, mach wirklich alles völlig rein und Buddha Diamantgeist lacht und sagt, alles ist völlig rein, sowieso, die ganze Zeit, das verspreche ich euch. Ja. Und dann genießt man das und dann kommt er runter und man wird selber zu Buddha Diamantgeist. Und das ist der Moment, wo man wirklich so, egal was geschieht, es ist alles rein, weil der Geist bringt es. Und der Geist ist an sich in Ordnung. Alles, was geschieht, ist reines Land. Alles, was geschieht, ist in Ordnung, so wie es ist. Und das ist ein totaler Genuss, wenn man dann mal so die Erfahrung macht, diese Kommentare, die da die ganze Zeit laufen, die ändern ja nichts, die machen ja nichts besser. Ja? Und einfach entspannt im Augenblick zu ruhen, wie Augenblick zu Augenblick fließt, das ist enorm befreiend. Ja. Dann widmet man, wie wir das machen, als gute Mahayana-Praktizierende, und dann geht man befreit in den weiteren Tag. Das ist die Übung, und da kann ich wirklich aus eigener Erfahrung sprechen, die tut. Fragen zu der Übung, und dann machen wir die.
Wir haben ja neulich mal zusammen diese Praxis gemacht. Mir ist aufgefallen, du hast das ja unglaublich schnell rezitiert.
Ja.
Mir wurde beigebracht, jede Silbe schön soll man nicht aussprechen. Bei dir geht das dann rasant. Ich brauche viel länger, weil ich irgendwie ein bisschen ungerecht.
Ja, also wenn man 111.111 macht, dann geht es schneller.
Und das mache ich ja, also ist ja meine Übung.
Ja, ja, das wird du. Also es gibt eine Geschwindigkeitsgrenze fürs Mantra, das heißt 100 in einer Viertelstunde. Mehr sagt die Lamas.
Sauber aussprechen, kannst du dazu was sagen?
Ja, also man sollte schon jede, also man sollte nicht so rumhuddeln. Ja? Man sollte schon jede Silbe sprechen. Aber das geht dann auch sehr schnell. Mitunter schneller, als man hören kann. Hm. Aber eben bei 100 pro Viertelstunde kriegt man jede Silbe ausgesprochen. Das ist sozusagen die vom Lama empfohlene Höchstgeschwindigkeit.
Wie lange würde es dann dauern? 25.000 Stunden?
25.000 Stunden? Bei 111.000?
100 in der Viertelstunde.
Ja.
Das sind 25.000.
4.000.
4.000 in einer Stunde.
Mhm. Ja? Nee, Quatsch. 400 in einer Stunde.
400 in einer Stunde.
Mhm.
Okay. Jetzt muss ich den Rest berechnen.
Der Physiklehrer. Also, ich kann dir sagen, es ist die schnellste Übung im Nöntro. Alles andere dauert länger. Das geht recht flott. Und es macht auch, also es macht Freude. Das ist das Schöne. Es fühlt sich richtig gut an. Ne?
Ja. Ist es wichtig, das auszusprechen, oder ist es eher eine Kopfsache?
Nee, man spricht es aus. Man spricht es aus, und am Anfang hat man den Zettel, und aber mit der Zeit hat man es drauf. Mhm. Das geht mit der Zeit.
Ja. Hat es dann eigentlich theoretisch einen anderen Effekt, wenn ich jetzt sage, ich spreche das in dem Sinne zu mir?
Also
was ist da zum Beispiel, das würde mich gerne interessieren, was ist da der Unterschied, oder was macht das dann aus?
Also wir arbeiten immer mit der Ganzheit von Körper, Rede und Geist. Mhm. Und es ist empfohlen, mit den Methoden so zu arbeiten, wie sie gedacht sind, um den Effekt zu erzielen, der da gedacht ist. Mhm. Was nicht gemacht wird, ist, dass man jetzt rumexperimentiert, um des Experiments willen. Ne?
Ich hab gemeint, ja. Da muss ja ein Grund dahinter stehen,
ja.
Vielleicht.
Oder ja. Ja. Würde ich den Lama mal fragen, wenn er Zeit hat.
Ne? Ah, okay.
Weil es hat einen Grund, warum es so gemacht wird, mhm. Und mir leuchtet es ein. Ich erlebe das auch, dass es so funktioniert, und ich erlebe, dass nichts Gutes entsteht, wenn Leute dann irgendwas anderes damit machen. Also gerade bei Diamantgeist, ein guter Freund von mir, sehr, sehr guter therapeutischer Masseur, und zwar ein sehr, sehr guter, dem war das aber nicht genug, der wollte auch noch Geistheiler sein. Und er war auch Schüler von Genin Rinpoche, und wir haben bei Genin Rinpoche die Einweihung Buddha Diamantgeist bekommen, wir haben diese Methode gelernt, wir haben damit gearbeitet, und er fing dann plötzlich an, diese Methode nicht für die Meditation für sich zu verwenden, sondern in seiner Praxis mit den Leuten dann Dinge zu tun. Ne? Mhm. Und die Geschichte ist nicht so gut ausgegangen. Also man soll die Methoden so verwenden, wie man sie kriegt, weil so tun sie. Und wenn man sie anders verwendet, kommen Wirkungen, die keiner wollte.
Nee, ich habe gedacht, dass es vielleicht ein etwas Offenes ist. Also dass es
nee.
Okay, nee, nee, halt einfach so.
Ja, ja, also man soll damit nicht spielen. Ne? Das ist nicht so. Also es ist nicht so für irgendwie, wie wenn man Drogen zum Spaß nimmt, um mal zu gucken, was im Geist alles los ist. So ist es nicht gemeint. Ne? Und der Kerle hat so sehr eigenartige Geisteszustände entwickelt, weil er einfach die Methoden, die sehr, sehr wirksam sind, auf eine Weise verwendet hat, wie sie nicht gehören. Und es ist nicht eine Strafe, sondern es ist Ursache und Wirkung. Ne? Man kriegt hier sozusagen ein... wie so ein Uhrmacher, Schraubenzieher-Satz für jemanden, der so in einem Uhrwerk rummacht, ja. Und man kriegt die Schraubenzieher und man kriegt die Anleitung, wo man welche Schraube dreht und wie. Und wenn man dann aber irgendwie rummacht, dann kriegt man alles Mögliche hin, aber keine laufende Uhr, ja. Also man kann mit den Methoden, wenn man sie verwendet auf eine Weise, wie es nicht gelehrt wird, was kaputt machen. Und es gibt in Indien viele so, wie soll man sie nennen, so gestrandete Yogis, so Westler, die von Lama zu Lama gelaufen sind, sie hier eine Einweihung, da eine Praxis Davis geholt haben und dann alles durcheinander praktiziert haben, nichts richtig. Und die jetzt so ein bisschen so neben der Kappe da rumlaufen durch die vorderen Himalayas da. Ne? Also es gibt schon ein paar komische Gestalten. Ne? Und es liegt einfach dran, dass die... ja, die das konsumiert haben. Ja? So wie Drogen. Und dafür ist es nicht gedacht. Ne?
Ja, mir ging es halt einfach nur, vielleicht, ich habe nicht auf das Gesprochene konzentriert, aber dass der Vorgang wie, also nicht nur innerlich, sondern dass man das auch
spricht,
dass das dazugehört. Also ich habe mich jetzt allein nur auf die Form
der Aussage. Ja, ja. Ich habe das nur zum Anlass genommen, über solche Dinge zu reden. Danke für die Frage. Weil das gehört auch dazu, dass man sich dessen gewahr ist. Ne? Ja. Mhm. Sonst noch Fragen zu der Praxis? Ja.
Wer zählt denn diese 11.000
Mal? Zählt man das? Also der Buddhist von Welt hat den Sklaven dafür, ne? Der steht daneben und zählt, nein Quatsch, man hat sowas hier. Ne? Und dann gibt's, da ist jetzt keiner dran, aber es gibt so kleine Faden, sagt man, Fadenknäuel mit so Ringen dran und da kann man dann die Hunderter, die Tausender zählen und dann gibt es eben auch Papier und Bleistift und dann zählt man es mit. Ne? Ja. Also man zählt selber, aber man wäre ziemlich blöd, wenn man da dann sich selber bescheißt und den Lama sagt, ich habe 100.000 und es waren erst 10.000 oder so. Das habe ich noch nicht erlebt. Also vielleicht eher im Freundeskreis. Es gab hier ganz früher mal so ein bisschen so eine Dharma-Polizistin, die hat immer nachgezählt, ob die Leute auch Jahre ihre Mantras gemacht haben. Ne? Peinlich. Aber das ist vorbei. Ja. Ja.
Wie häufig wendet man das an?
Also wie gesagt, das gehört ins Nirgendwo und man würde es dann im Nirgendwo praktizieren. Und da macht man es in der Phase, wo man dann halt damit dran ist. Und da kommt es darauf an, wie man Zeit hat. Ne? Man kann es täglich machen, man kann es zwei, dreimal die Woche machen, so wie man Zeit hat. Ne? Im Retreat machen die das dann ein paar Wochen lang, 8 Wochen oder 12 Wochen, die ganze Zeit, jeden Tag. Ja. Und irgendwann ist dann nochmal durch. Irgendwann hat man so dann auch den Eindruck, so, ja, das Gröbste ist raus. Und dann gibt es weitere Methoden, mit denen man weitermacht. Ne? Also mit 100.000 ist dann gut. Es sei denn, der Lama sieht was und sagt, mach nochmal 100.000. Das gibt's auch. Gibt auch Leute, die kriegen 1 Million auf. Ja. Mhm. Noch Fragen zu der Praxis? Wenn wir die jetzt üben, ist es sozusagen in Erwartung der Einweihung. Und was wichtig ist, man macht die, wenn man mit dem Lama darüber geredet hat. Also nicht jetzt aus dem Abend sozusagen die Praxis mitnehmen, sich zu Hause hinsetzen. Man kann sich die Anleitung aus dem Internet runterladen und dann eigenständig machen. So ist es nicht gedacht, sondern es braucht ein paar Vorübungen dazu, bevor man das wirklich die 100.000 macht. Und das checkt man mit einem Lama. Ja, also man fängt nicht einfach mit der an, so, sondern da gibt es ein paar. Und da wird Lama Jigmela bestimmt noch was sagen, Jigme Rinpoche bestimmt noch was sagen. Und Sonst sind hier im Zentrum die Freunde, die weiterhelfen. Also wenn man damit arbeiten will, das ist sehr gut. Und da gibt es ein paar Dinge, die man vorher macht, bis man mit der Übung dann wirklich arbeitet. Das ist nicht wahnsinnig viel, nicht super kompliziert, aber man springt jetzt nicht einfach so, weil man den Abend hier war, in diese Praxis. Das würde nicht gehen. Man braucht dann noch ein paar Dinge drumherum und ein paar Grundlagen, die man verstanden hat und ein paar andere Übungen, die das begleiten. Und dann gibt es immer noch vom Lama die Erlaubnis. Generell gilt für diese tantrischen Übungen vier Voraussetzungen. Das erste, eine Einweihung. Das zweite, den Lung. Das heißt, der Lehrer liest einem die Anleitung vor. Das dritte ist eine Erklärung, dass man das wirklich verstanden hat, wie es funktioniert, das, was jetzt heute Abend zum Beispiel gegeben wurde. Und das vierte ist die persönliche Erlaubnis vom Lehrer. Man geht zum Lehrer und sagt, ich würde gerne Buddha Diamantgeist praktizieren. Und dann fragt der Lehrer ein paar Dinge und dann kriegt man vielleicht ein paar Aufgaben vorher und dann, oder man ist soweit und dann kriegt man die Erlaubnis, diese Praxis zu machen. Also ohne die vier bitte nicht. Also heute war die Erklärung, die Einweihung kommt auch, das Lungen haben wir von Trinde Rinpoche schon gekriegt, wer dabei war. Wenn nicht, können wir Jigme Rinpoche fragen, ob er den Lungen nochmal gibt. Und dann die persönliche Erlaubnis, die kann man auch nicht ersetzen. Und man kann auch nicht in Erwartung der Erlaubnis praktizieren, sondern man muss wirklich einen Lama fragen und dann gibt er grünes Licht. Okay, noch Fragen vorher? Ja.
Also wenn man jetzt am Donnerstag nicht kommt, sollte man das heute lieber nicht
machen? Oder? Wenn du dir sicher vornimmst, irgendwann im Leben eine deutsche Semper-Einweihung zu nehmen, dann meditierst du jetzt mit. Und wenn du sagst, ich weiß nicht, dann guckst du, wie die anderen meditieren und wie sie immer mehr leuchten. Oder meditierst einfach im Atem dabei und hörst die Worte und lässt es einfach den Segen auf dich wirken. Aber wenn du diese Praxis nicht machen willst, also wenn du weißt, es wird nichts mit dir und Deutsche Semper, oder wenn du nicht weißt, ob du mal die Einweihung nimmst, nach dem Motto kann sein oder nicht, dann nicht. Aber wenn du weißt, okay, ich kann am Donnerstag nicht, ich muss arbeiten, aber ich würde gerne, und Deutsche Semper-Einweihungen werden schon öfter mal gegeben. Kann sogar sein, dass Karmapa in Grenoble eine Deutsche Semper-Einweihung gibt. Also hier im Zentrum ist es jetzt viele Jahre her, aber so weltweit, so die Katschu-Lehrer geben schon deutsche Semper-Einweihungen öfter mal. Ne? Also wenn du weißt, du wirst sie mal nehmen, dann praktizierst du mit. Aber wenn du sicher weißt, nee, das ist nichts für dich, dann genießt du einfach den Segen. Ne? Ja. Noch Fragen? Dann stürzen wir uns in das Abenteuer des Geistes. Wir sitzen mit geradem Rücken. Rechte Hand ruht in der linken, Daumen berühren sich leicht. Ah, das stimmt, die sollte ich vorher verteilen. Hier. Wenn es nicht reicht, immer zu zweit reingucken, aber müsste reichen. Das dürft ihr auch mitnehmen. Bis alle das Mantra haben. Reichen die?
Ja, schon.
Ja, okay, super. Ja. Hier werden noch ein paar gebraucht. Hier werden noch ein paar gebraucht. Ja. Wir sitzen mit geradem Rücken. Rechte Hand ruht in der linken, Daumen berühren sich leicht. Und wir richten die Aufmerksamkeit auf unseren Atem. Nachdem wir den Geist auf diese Weise beruhigt haben, werden wir uns vier grundlegende Dinge klar, die unserer Praxis Richtung geben. Wir verstehen als erstes die kostbare Möglichkeit, mit den Mitteln der Buddhas zum Nutzen für alle Wesen an uns arbeiten zu können. Vieles musste dafür zusammenkommen, innen und außen. Wenige haben diese Möglichkeit und wir nutzen sie gerade jetzt. Wir verstehen zweitens die Vergänglichkeit dieser Gelegenheit. Alles, was geboren wurde, wird sicher sterben. Alles, was zu uns kam, wird sicher von uns gehen. Alles, was zusammengesetzt ist, wird sicher auseinanderfallen. Das Einzige, was sicher bleibt, ist die offene Weite unseres Gewahrseins, die das Kommen und Gehen erlebt, die ganze Zeit. Ohne Ende. Wir verstehen drittens, dass was wir erleben, wir selbst bestimmen. Frühere Gedanken, Worte und vor allem Taten wurden die Welt, die wir jetzt erfahren. Und jeden Augenblick schaffen wir Zukunft selbst. Und viertens verstehen wir, dass die Erlebnisse sowieso kein Glück bringen auf Dauer. Sie sind begrenzt und vergänglich. Das Glück, in dem wir ankommen wollen, liegt in der Weite des Geistes. Und deswegen nehmen wir jetzt Zuflucht in dieses Ziel. In den Zuflucht zum Buddha, dem erwachten Zustand des Geistes. In den Zuflucht zum Dharma, den Methoden, mit denen wir das erlangen. In den Zuflucht zur Sangha, unseren Freunden und Helfern auf dem Weg. In den Zuflucht zu den Lamas, die Segen, Mittel und Schutz geben. An ihre Spitze der Karmapa, der die Mittel seit Generationen ungebrochen überträgt. Durch die Zuflucht geschützt erleben wir jetzt, wie oberhalb unseres Kopfes, auf einem Lichtlotus und einer Lichtmondscheibe, der Karmapa erscheint in der Form von Buddha Diamantgeist. Oder jeder andere hochverwirklichte Lehrer, von dem wir wissen, den wir kennen, den wir schätzen, der erscheint oberhalb unseres Kopfes in der Form von Buddha Diamantgeist. Leuchtend klar sitzt er in der Bodhisattva-Stellung, den rechten Fuß über Lotus und Mond gestreckt. Er trägt die Bodhisattva-Merkmale, diese indische fünfzackige Krone, die Ohrringe, kurz und lange Halskette, Armreifen, fünffarbiges Tuch um die Hüften, die rechte Hand hält einen Dorje senkrecht vor dem Herzen, die linke eine silberne Glocke mit der Öffnung nach oben in der Hüfte. Aber vor allem ist Buddha Diamantgeist Ausdruck der dem Geist innewohnenden Reinheit. Und vor dieser Präsenz der dem Geist innewohnenden Reinheit wird uns klar, dass wir in diesem in vergangenen Leben leidvoll gehandelt haben. Wir bekennen, dass wir Leid verursacht haben. Wir bereuen das. Wir wünschen von jetzt ab nicht mehr Leid zu verursachen. Wir wünschen stattdessen heilsam zu handeln. Und wir bitten Buddha Diamantgeist, indem wir denken oder sagen: Lieber Buddha Diamantgeist, bitte reinige alle Negativität von mir und allen Wesen, damit wir zum Nutzen für die Wesen arbeiten können. Wie Buddha Diamantgeist diese Bitte hört, strahlt er Licht aus in alle Richtungen und lädt die Buddhas, die Bodhisattvas ein. Wie das Licht sie berührt, verwandelt sie sich selber unzählig in Formen von Buddha Diamantgeist und kommen aus allen Richtungen herbei. Sie schmelzen in Buddha Diamantgeist, ob sie groß sind wie ganze Gebirge oder fein wie Staubkörner. Er ist jetzt die vereinigte, reinigende Kraft aller Buddhas und aller Bodhisattvas aus allen Richtungen und allen Zeiten. Wir bitten nochmal: Bitte, lieber Buddha Diamantgeist, reinige alle Negativität von uns und allen Wesen, damit wir zum Nutzen für die Wesen arbeiten können. Jetzt leuchtet in der Mitte von Buddha Diamantgeist auf Herzenshöhe ein Lichthung, so fein wie mit einem Haar gemalt in strahlendem Weiß. Das steht auf einer Lichtmondscheibe. Die ruht in einem Lichtlotus und auf dieser Mondscheibe entsteht von der Mitte aus in zweieinhalbmal drehender Spirale das Mantra, das hundertsilbrige, aus lauter Lichtsilben. Es dreht gegen, schreibt sich gegen den Uhrzeigersinn und gleich, wenn wir das Mantra rezitieren, dreht es sich im Uhrzeigersinn. Wir bitten ein drittes Mal: Bitte, lieber Buddha Diamantgeist, reinige alle Negativität von uns und allen Wesen. Reinige alles raus, was uns daran hindert, zum Besten für die Wesen arbeiten zu können. Und jetzt, wenn wir mit dem Mantra beginnen, entsteht Nektar in dem Hung und in diesem hundertsilbigen Mantra. Die Spirale dreht sich. Buddha Diamantgeist wird völlig aufgefüllt von dem Nektar, der aus der Spirale schleudert. Und wenn wir mit dem Mantra weitergehen, dann drückt dieser Nektar aus dem rechten Fuß von Buddha Diamantgeist, aus dem Zeh, und fließt an der höchsten Stelle unseres Kopfes in unser inneres Energiesystem. Der Nektar fließt von oben nach unten in uns rein und reinigt alles raus. Er verteilt sich über die vielen Nebenkanäle bis in die 72.000 Verästelungen. Die Poren unserer Haut öffnen sich. Alles Negative wird rausgespült. Alles verlässt uns in Form von Blut, Eiter, Rauch, Ruß, Tinte. Die Erde unter uns öffnet sich und nimmt alles auf. Die Wesen, bei denen wir riesige Schulden haben, kommen herbei, holen sich ihren Teil und gehen hochzufrieden für immer weg. Und während wir das Mantra rezitieren, sind wir mal bei Buddha Diamantgeist, mal bei der Mantraspirale, mal bei dem Nektar, der durch uns und über uns runterfließt, mal bei all dem, was uns verlässt, was aus uns raus und von uns runtergespült wird, in die Erde verschwindet, und wir fühlen uns immer leichter, immer leichter. Und jetzt mit dem Mantra beginnt das Hum und die Spirale zu drehen und den Mantra, den Nektar zu produzieren. Om Bensa Sato Samaya Manopalaya Bensa Sato Tenopa Tishta Driro Mevava Soto Kayo Mevava Subo Kayo Mevava Anurakto mebava sava sede mentra yatsa sava kama sutsami sedam shriya kuru hum ha ha ho bhagava sava tata gata vinsa mami vinsa vinsi bhava maha samaya sato Om Bensa Sato Samaya Manopalaya Bensa Sato Tenopa Tishta Dridro Mevava Sutro Kayo Mevava Suppo kayo mevava, rakto mevava, sava sedi menta yatsa sava gama sutsami, siddham shriya kohum ha 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 ho bhagava. Sava tata gata bensa mame munsa benzi bhava maha samaya sato. Om bensa sato samaya manupalaya bensa sato tenopa tishtadrilo mevava. Sutto kayo mevava, suppo kayo mevava. Abhorakto mevava, sava sedi memtrayatsa sava kama sutsami. Siddham Shriya Kuruhum Ha 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 Ho Bhagavan Sava Tata Gata Bensa Mami Bensa Bensi Bhava Maha Samaya Sato Om Bensa Sato Samaya Manu Palaya Bensa Sato Tenupa Tishtadredo Mevava Sutto kayo mevava, suppo kayo mevava, anorakto mevava, sava sedi mentrayatsa sava kama sutsami, siddham shriya kohum ha ha ho bhagavan, sava tata gata bensa mami munsa bensi bhava maha samaya sattva. Om bensa sato samaya manupalaya bensa sato tenupa tishtadrilo mevava sutto kayo mevava suppo kayo mevava anorakto mevava sava sedi mentrayatsa sava kama sutsami siddham shriya kohum ha ha ho bhagava Sava tata gata bensa mami munsa benji bhava maha samaya sato. Om bensa sato samaya manupalaya bensa sato tenupa tishtadrilo mevava. Sutto kayo mevava suppo kayo mevava. Anorakto mevava sava sedi mentrayatsa sava kama sutsami siddham shriya kohum ha ha ho bhagavan sava tata gata bensa mami munsa benzi bhava maha samaya sato Om bensa sato samaya manupalaya bensa sato tenupa tishtadrilo mevava sutto kayo mevava suppo kayo mevava anorakto mevava sava sedi mentrayatsa sava kama sutsami siddham shriya kohum ha ha ho bhagava Sava tata gata bensa mami munsa benzi bhava maha samaya sato. Om bensa sato samaya manupalaya bensa sato tenupa tishtadrilo mevava. Sutto kayo mevava suppo kayo mevava anorakto mevava sava sedi mentrayatsa sava kama sutsami siddham shriya kohum ha ha ho bhagava sava tata gata bensa mami munsa benzi bhava maha samaya sato Om bensa sato samaya manupalaya bensa sato tenupa tishtadrilo mevava sutto kayo mevava suppo kayo mevava anorakto mevava sava sedi mentrayatsa sava kama sutsami siddham shriya kohum ha 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 ho bhagava sava tata gata bensa mami munsa benzi bhava maha samaya sato Om bensa sato samaya manupalaya bensa sato tenupa tishtadrilo mevava sutto kayo mevava suppo kayo mevava anorakto mevava sava sedi mentrayatsa sava kama sutsami siddham shriya kohum ha 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 ho bhagava sava tata gata bensa mami munsa benzi bhava maha samaya sato Om bensa sato samaya manupalaya bensa sato tenupa
Nomebava, Sotokayo Mebava, Sopokayo Mebava, Anorakto Mebava, Sava Sedimentaya Sasava Tama Sutsami, Siddham Shriya Kohum, Ha Ha Ho Bhagava. Savatata gata benza mami münza benzi bava maha samaya sato om benza sato samaya manupalaya benza sato tenopatishta dredo me bava soto kayo me bava soto kayo me bava anurakto me bava sava siddhi mentra yatsa sava karma sutsami siddham shriya kohum ha 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 ho bhagava sava tata gata benza mami münza benzi bava maha samaya sato om benza sato samaya manupalaya benza sato tenupa tishta dredo me bava soto kayo me bava soto kayo me bava Anorakto me bava sava siddhi mentra yatsa sava kama sutsami siddham shriya kohum ha ha ho bhagava sava tata gata bensa mami munsa bensi bava maha samaya sato.
Wir erleben unseren Körper wie eine Vase aus Kristall. Alles Negative, alles Kleinliche, alles Schwierige hat uns völlig verlassen. Die Erde unter uns schließt sich, die unteren Körperöffnungen, unsere Fußsohlen schließen sich, die Poren der Haut schließen sich. Und der Nektar fließt weiter. Und mit dem kurzen Mantra füllt sich unser kristallener Körper jetzt von unten nach oben auf, bis sogar etwas von dem Nektar oberhalb aus dem Kopf austritt und den Fuß von Diamantgeist berührt. Om Bensa Sato Hum, 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 Om Bensa Sato Hum. Wir denken oder sagen, lieber Buddha Diamantgeist, bitte reinige wirklich alles Negative von uns und allen Wesen, damit wir zum Nutzen für die Wesen arbeiten können. Wo Buddha Diamantgeist die Bitte hört, da lächelt er, ganz fein. Und er antwortet, gute Töchter und Söhne der Mahayana-Familie, alles Negative ist völlig rein. Alles ist völlig gereinigt. Das verspreche ich euch. Und dann schaut er uns an und kommt runter. Und so wie Wasser in Wasser fließt und untrennbar wird, wird jetzt der Zustand, unser Zustand, der Zustand von Buddha Diamantgeist. Unser Gewahrsein wird völlig rein. In jedem Augenblick wird erlebt und alles ist rein. Jedes Phänomen zeigt, was der Geist kann und ist in Ordnung. Jedes Geräusch ist Mantra. Jeder Gedanke Weisheit, bloß weil er in der Offenheit des Geistes geschehen kann. Und wir ruhen in dieser Erfahrung. Alles ist völlig in Ordnung. Alles ist rein. Jedes Wesen ist ein Buddha, ob es davon weiß oder nicht. Die ganze Welt ist ein reines Land. Atome schwingen vor Freude und werden zusammengehalten von Liebe. Alles, was geschieht, ist sinnvoll miteinander verbunden. Möge all das Gute, das durch diese Praxis entstanden ist, grenzenlos nützlich werden, allen Wesen helfen, Leid zu überwinden und Glück zu erlangen, das Erkennen vom Geist. Das waren jetzt 12 von dem Mantra. Nicht 20, aber bei 12 habe ich gemerkt, so jetzt besser stoppen. So viele neue dabei, die das noch nie gemacht haben. Wir machen jetzt keine Runde. Wie fühlt man sich jetzt danach? Weil das ist sowas von irrelevant. Es geht nicht um, wie man sich fühlt, sondern um dieses... die Weite im Geist, die man da fühlen konnte und alles, wie man das beurteilt und so weiter, das ist alles völlig irrelevant. Wir machen für den offiziellen Teil dann an der Stelle Schluss, weil man kann jetzt nichts noch besser machen. Der Abend ist jetzt so richtig rund für den Haken dran. Wer noch Fragen hat, wir sind noch hier und machen wie immer die kleine Runde hinten nach. Wen mehr darüber zu erfahren interessiert, es gibt das natürlich schriftlich. Wir haben die Erläuterungen dazu oben in der Bibliothek in kurzer Form, in mittlerer Form oder die reine Meditationsanleitung. Aber wie gesagt, da gehört dann alles dazu, was besprochen war. Für jetzt ist dann sozusagen der offizielle Teil des Abends abgeschlossen. Ich danke fürs Dabeisein. Ich freue mich riesig, wenn wir uns am Donnerstag sehen, diese sehr, sehr besondere Gelegenheit, mit Jigme Rinpoche eingeweiht, eingeführt zu werden in dieses Kraftfeld von Dorje Zempa. Das ist, also da hat man im vergangenen Leben viel richtig gemacht, wenn man diese Gelegenheit nutzen kann. Herzlich eingeladen, dabei zu sein und das dann zu genießen. Und wenn man das erlebt, dann ist das ein Riesenschub für die Praxis. Das ist, als würde man bei Jetsatmen den Nachbrenner zünden. So, ne? Also dann geht man so auf Überschall. Ne? Das ist ein Riesenrückenwind. Danke fürs Dabeisein. Ich freue mich aufs Wiedersehen. Und wer noch Fragen hat...